Wer sind Sie?
Guten Tag, Herr Kettler. Ich habe ja was für Sie.
Wie kommen Sie rein?
Die Tür war offen.
Nein! Nein! Gehen Sie raus!
Das ist nicht übertrieben. Das passiert tatsächlich. Also ich kenne die Situation von mir selber, als ich das gemacht habe. Und auch öfters noch aus ihm. Erscheinungsweise der Leidenschaft.
Schon wieder. Ja?
Guten Tag, Herr Schmidt. Ich habe hier was für Sie. Wir in der Schule, wir haben heute einen kulturellen Tag.
Kulturellen Tag.
Und da versuchen wir Bücher. Und da wollen wir Bücher anderen Personen nahebringen. Diese Bücher.
Du denkst wohl, ich sei ein Dummkopf, hä?
Nein!
Ich habe 200 Bücher hier in meiner Stube. Alle gelesen.
Ja, sehr gut.
Was ist das?
Ja, diese Bücher sind sozusagen die Krönung des Wissens.
Die Krönung des Wissens, mein Junge.
Sehr interessant.
Du denkst wohl, ich sei ein Dummkopf, hä?
Nein!
Sowieso, ich habe keine Zeit. Schäl dich zum Teufel!
Extremes Beispiel. Viel gesammelt.
Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Günther. Ich bin von einer Schule, die sich mit Philosophie beschäftigt. Und wir haben heute einen kulturellen Tag. Und dann gehen wir von Tür zu Tür und versuchen, Leuten diese Bücher nahezubringen.
Interessant. Was für Bücher sind das?
Ja, das sind halt Bücher über Reinkarnation, über Philosophie, über Spiritualität.
Interessantes Thema. Sie werden lachen. Ich habe auch hier ein Buch, das ich mal bekommen habe, eben auch um ganz bestimmte philosophische Punkte, die das wirklich eigentlich beleuchten. Reinkarnation und was ist das für eine Richtung?
Ja, das geht alles aus den vedischen Schriften hervor.
Oh, die Veden, ja. Aber mein junger Mann, haben Sie auch das Patent?
Natürlich.
Ja? Hausierpatent. Ja, gut. Ja, möchten Sie gerne hineinkommen? Können wir kurz vielleicht das mal anschauen?
Ja, gerne.
Wie machen Sie das eigentlich? Also
wir haben diese Bücher jetzt gerade neu bekommen und wir verkaufen sie also anlässlich dieses Kulturtags zum Selbstkostenpreis.
Ohne sich groß zu verpflichten?
Ja, genau. Ja.
Kommen Sie da kurz hinein? Ja. Scheinungsweise zuvorkommen, freundlich. Gut. So ein kleiner Einblick in den Erscheinungsweisen, wie sie wirklich durch uns eigentlich wirken. Und es ist nicht so schwierig, auch wenn man denkt, ich bin so leidenschaftlich. Es ist nicht so schwierig, wirklich auch die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren. Es ist nur eine Sache des Verständnisses und speziell auch mit Leuten zusammen zu sein, die in der Erscheinungsweise der Tugend leben. Dann wird es sehr einfach. Man bekommt einen natürlichen Zugang zum Ganzen.
Das 15. Kapitel der Bhagavad Gita heißt Purushottam Yoga. Purusha heißt Person und Uttama die Höchste, also der Yoga der höchsten Person. Zu Ende des 14. Kapitels hatte Krishna darüber gesprochen, dass es ganz wichtig ist, den Einfluss der niederen Erscheinungsweisen, Rajas und Tamas, zu überwinden, um tatsächlich auf die Ebene des hingebungsvollen Dienst, der Sattva zu kommen, wo man am besten und am ungestörtesten sich mit dem spirituellen Leben befassen kann. Ich glaube, das war sehr klar geworden, auch in diesem kleinen Sketch, den wir eben gesehen haben. Der Mensch in Leidenschaft oder Unwissenheit, der würde jetzt gar nicht mal in Betracht ziehen, ein solches Seminar zu besuchen, geschweige dann irgendetwas davon in die Praxis umzusetzen. Doch, also da wurde gesagt, wir sollen zur Sattva-Guna kommen und von dort dort am besten hingebungsvollen Dienst ausüben, sodass wir dann letztendlich auch die Sattva-Guna, die noch immer an die materielle Welt bindet, überwinden können. Doch um jetzt die materielle Welt zu überwinden oder zu transzendieren, ist es ganz wichtig, dass wir zunächst einmal eine bestimmte Haltung dieser Welt gegenüber aufgeben. Nämlich die Haltung der Anhaftung. Im 15. Kapitel wird Krishna deswegen zunächst einmal darüber sprechen, wie wir Loslösung erlangen können. Insbesondere geht es um zwei Anhaftungen, der Wunsch zu herrschen und die Anhaftung an Materie und den Besitz von Materie. In diesem ersten Teil des 15. Kapitels vergleicht Krishna diese materielle Welt. Ich denke, ich bräuchte die Tafel noch. Franco, du bist gerade so in der Nähe. Das wird aber eine größere Herausforderung an deine Körperkraft darstellen. Es ist dort also wichtig, Krishna gebraucht ein Bild für die materielle Welt. Er sagt, die materielle Welt ist wie eine Spiegelung der spirituellen Welt. Die spirituelle Welt ist der wirkliche Baum und die materielle Welt der gespiegelte Baum. Eine Spiegelung hat immer einige Anzeichen von der Wirklichkeit, doch es mangelt ihr an der Substanz. Stellen wir uns einmal vor, wir würden das Abschiedsfest mal so gestalten. Unsere Rosi hätte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wunderbar gekocht mit Artischocken und Erdbeeren und Schlagsahne. Und würde dann aber vor dem Fest mal einen Spiegel hinstellen. Sie würde uns mit ihrem lebenswerten Lächeln, was wir so oft geschätzt haben während des Seminars, sie organisiert hier die Küche und all das, begrüßen und würde dann sagen, mit einer einladenden Bewegung hier und uns auf den Spiegel hinweisen. Die Spiegelung hat die Anzeichen der Artischocken und der Erdbeeren mit Schlagsahne. Wenn wir jedoch versuchen, dort zu genießen, werden wir bitter enttäuscht werden, weil es dieser Spiegelung an der Substanz fehlt. so sind auch die Dinge in der materiellen Welt sicherlich anziehend. Nicht? Ich glaube, jeder kann da Beispiele geben, was seinem oder ihrem Geschmack entspricht. Doch letztendlich suchen wir dort immer etwas, was wir niemals finden. Wir suchen nach einer Substanz, nach einer Zufriedenheit, die unser Erbrecht ist, die zu unserer spirituellen Natur gehört, die wir aber auch nur finden können, wenn wir in unserer spirituellen Natur verankert sind. Es ist also wichtig für einen spirituellen Menschen zu verstehen, dass diese, sagen wir mal, materielle Welt sich schon herleitet von der spirituellen Welt und Ähnlichkeiten hat, aber dass wir niemals finden werden, das sollte hier sein, der Strich, dass wir niemals in ihr finden werden, was wir uns eigentlich im Inneren wünschen. Der Baum, mit dem Krishna die materielle Welt vergleicht, ist ein sogenannter Ashwata-Baum. ein Banyan-Baum. Die Spiegelung dieses Baumes, das Medium oder Wasser, ist Karma oder der Wunsch. Durch unseren Wunsch sind wir in der materiellen Welt, durch unseren Wunsch besteht die materielle Welt und durch unseren Wunsch wird auch diese materielle Welt für uns aufhören zu bestehen. Und das ist Karma, ist sehr, sehr wichtig. So, deswegen muss Krishna, dieses Bild hat in Sanskrit eine schöne Sache. Sva kann auch Existenz bedeuten und A heißt nicht. Und Ta heißt, so viel ich weiß, morgen. Also, ich habe das in den Kommentaren so gelesen. Dieser Baum wird morgen nicht mehr existieren. Für jemanden, der ihn mit der Waffe der Loslösung trennt. Also beseitigt. Die materielle Welt kann beseitigt werden durch einen spirituellen Vorgang. Das ist, wird induziert, also darauf wird hingewiesen, durch den Wort Ashwata. Morgen wird das nicht mehr sein, wenn jemand den spirituellen Pfad geht. Dazu ist es aber wichtig, eine Waffe zu gebrauchen, die Waffe der Loslösung. Man nennt das diese Haltung Vairagya und die Waffe würde man auch in diesen Begriffen sehen. Loslösung in Deutsch. Ich möchte ganz gerne Ihnen allen vorlesen, wie, hier haben wir es, diese hier heißt die wirkliche Form dieses Baumes. Nicht? Dieses Baumes, damit wird der materielle Baum gemeint, kann nicht in dieser Welt wahrgenommen werden, weil sie ja die spirituelle Wirklichkeit da ist. Niemand kann verstehen, wo die Welt endet und wo sie beginnt, wo der Ursprung liegt. Doch mit Entschlossenheit muss man diesen fest verwurzelten Baum, warum ist er fest verwurzelt? Weil er im Wunsch verwurzelt ist. Mit Entschlossenheit muss man ihn fällen mit der Waffe der Loslösung. Dann muss man den Ort suchen, von dem man, wenn man ihn erreicht, nie wieder zurückkehrt und sich dort der höchsten Persönlichkeit Gottes ergeben, dem Anfang von allem, von dem alles seit unvordenklichen Zeiten ausgeht. So schön. Lass uns die Waffe der Loslösung nehmen und diesen Baum des materiellen Daseins beseitigen. Wir müssen hier dann anfangen. Nicht den wirklichen Baum. Wir müssen die fällen mit der Waffe der Loslösung. Das heißt, mit der Waffe, die materielle Wünsche beseitigt oder Karma. Denn das ist das Medium. Nun, im 5. Vers sagt Krishna, wie das im Einzelnen zu machen ist. Wie soll man sich in Loslösung üben?
Eine kurze Frage dazu, wieso ist denn das Ashwata oben? Und warum sind das, also auf der materielle Form unten?
Danke. Bezieht sich immer auf das Materielle. Ne? Das gefällt werden muss. So, wie können wir Loslösung üben? Was sind Ihre Gedanken dazu? Bestimmt haben Sie schon mal sich Gedanken gemacht um Loslösung. Sie waren vielleicht angehaftet an eine Beziehung, die doch keinen Sinn mehr ergeben hat. Sie haben vielleicht Anhaftung gehabt an irgendwelche Dinge, schicke Kleidung, tolles Auto, tolles Styling in der Frisur. Und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es mehr als ich. Also ich will mal sagen, jeder weiß, was. Wie soll man Loslösung praktizieren? Wie machen Sie das?
Man kann sich immer fragen, ist es wichtig? Ist es notwendig? Ist es wahr?
Ja, ist es wichtig? Ist es notwendig? Ist es wahr? Kann man sich fragen. Sehr schön.
Also ich finde es wichtig, sich erstmal dieser Wünsche überhaupt erstmal bewusst zu werden.
Ja.
Dass das nicht so Automatismen sind. So.
Ja. Dass man erstmal weiß, wo man diese Wünsche entspricht, also durch Bewusstwerden. Loslösung im Narada Pancharatra wird gesagt, man kann über die Nachteile einer Sache meditieren. Anhaftung macht meistens blind. Nicht, sagt man nicht blind vor Liebe, womit man meistens Lust meint. Man stellt sich die, zum Beispiel, sehe ich da ein Festmahl? Das ist ja etwas, was hier Bestand hat auf dem Schloss Weißenstein. Und alles in mir sagt, nicht nur eine Kartoffel, nicht nur zwei. Also es müssen natürlich Kartoffeln, die besonders, sagen wir mal, eine Sahne drin in der Mitte oder irgendwelche Sahnekartoffeln gibt es wahrscheinlich nicht, aber irgendwas, ich bin nicht so Koch. Und wir wollen vielleicht 10 oder 15 Kartoffeln essen, also Pizzastücke, nicht? Wenn ich diese Anhaftung habe, sollte ich denken, ja, was mache ich denn nach 15 Pizzastücken? Da gehe ich nur noch torkend in Richtung Horizontale und dann kann ich am nächsten Morgen überhaupt nicht aufstehen. Ich sehe aus wie die Inkarnation der Pizza. Und kann das nicht verdauen und so weiter. Man denkt also über die Nachteile nach. So wird das empfohlen. Nun, Krishna erklärt hier, um Loslösung zu praktizieren, sollte man Folgendes kultivieren. Freiheit von Geltungssucht. Wenn Sie einfach mal damit anfangen, nicht immer besser dastehen zu wollen, nicht immer etwas Besonderes gelten zu wollen, werden Sie merken, wie ganz automatisch die Haltung der Loslösung kommt. Freiheit von Illusion, Freiheit von falscher Gemeinschaft. Es ist wichtig, diese materialistischen Freundschaftsbeziehungen, die man vielleicht hat, unter Umständen mit einem hinterfragenden Blick zu bewegen. Ist es wichtig, diese Beziehung weiterzuführen? Und so weiter. Freiheit von den Dualitäten von Glück und Leid. Ja, dass man zum Beispiel sich nicht mehr so stören lässt durch Glück und Leid oder beeindrucken lässt. Ich würde beeindrucken sagen. Und schließlich Freiheit von Verwirrung. Ich will mal gerne das jetzt als Text lesen.
Was waren das für Verse, Entschuldigung?
Ja, 15,5. Diejenigen, die frei sind von Geltungssucht, Illusion und falscher Gemeinschaft, die das Ewige verstehen, das hatte ich eben überschlagen. Was ist ewig? Was hat Bestand? Nicht? Die das Ewige verstehen und die nichts mehr mit materieller Lust zu tun haben wollen, die befreit sind von den Dualitäten von Glück und Leid und die frei von Verwirrung Wissen, wie man sich der höchsten Person ergibt, gelangen in dieses ewige Königreich. Gerade dieses Wissen, wie man sich Krishna zuwendet, kann einen so sehr helfen, Loslösung zu erreichen. Das ist der positive Weg. Nicht, wenn ich merke, ich bin angehaftet und von Wünschen überwältigt und merke auch, das ist eine Schwäche jetzt des Herzens und ich leide unter Umständen darum, weil es mir A. bewusst ist und B. Weil ich doch nichts dagegen machen kann. Nicht? Wenn Sie Ihren Geist auf die höchste Persönlichkeit Gottes und auf die Zuwendung und Sie werden plötzlich merken, wie Loslösung in Ihr Herz einzieht. Nicht? Nietzsche sagte einmal, er lebte zölibatär, was bestimmt nicht einfach war. Ich nehme an, ein Grund war, weil er sehr krank wurde, aber davor hatte er mit Philosophie das verstanden und hatte gesagt, ich liebe sie, Frau Ewigkeit. Nicht die, wenn man sich mit den ewigen Dingen beschäftigt, die Bestand haben, wenn man sich mit Gott bestimmt beschäftigt, wird man plötzlich merken, wie Liebe, Anhaftung auch Anhaftung, eine Gotteslust könnte man sagen, ein starkes Begierde will ich vielleicht besser sagen, weil das so, schon so fremdbesetzt ist, dieses Wort Lust. Eine starke Begierde nach dem Höchsten auftritt im Herzen. Und man da sagt, ach, ich bin gar nicht interessiert.
Er sagt ja auch, Lust will Ewigkeit, sagt Nietzsche. Lust will Ewigkeit.
Ja, ja.
Lust also, will Ewigkeit.
Oder Lust.
Alle Nummer 3, 4. Satz.
Ja, Lust will Ewigkeit, ja. Gut, eigentlich sehr schön gesagt. Man sucht am falschen Ort. Mit der Anhaftung. Man sucht in der Reflexion, die schon gar nicht mehr besteht. Die schon weg ist. Die keinen Bestand hat. Das war jetzt aber nicht geplant. So. Ja. Nun, um es ganz klar zu machen, warum wir den köstlichen Trank der Loslösung trinken sollen, wird Krishna jetzt beschreiben, was mit den angehafteten Personen geschieht. Das Ziel ist es, wie Krishna gesagt hatte, in die spirituelle Welt zurückzukehren. Aber was mit denjenigen, die nicht das so sehen, die das nicht machen können? Nun, er sagt, jedes Lebewesen ist ewig ein Teil von Krishna. Doch in der materiellen Welt sind wir nicht in unserer Identität, sondern leben in wechselnden Körpern, in wechselnden Identifikationen. Und Krishna beschreibt dann sehr schön im 8. Text des 15. Kapitels, wie die Seele von einem Körper zum nächsten wandert. Er sagt, so wie die Luft Düfte mit sich trägt, so nimmt die Seele verschiedene Konzepte an, ja, und dementsprechend geht sie von Körper zu Körper. Das Lebewesen, das auf diese Weise einen weiteren materiellen Körper annimmt, erhält eine ganz bestimmte Art von Ohren, je nach der Lebensform nämlich, Augen, Zunge, Nase und Tastsinn, die um den Geist gruppiert sind. So genießt es eine bestimmte Auswahl von Sinnesobjekten. Krishna lässt keinen Zweifel darüber, dass Reinkarnation eine Tatsache ist. Er sagt, törichte Menschen können nicht verstehen, wie ein Lebewesen seinen Körper verlässt, sind aber töricht. Und sie können nicht verstehen, welche Art von Körper es im Banne der Erscheinungsweisen der Natur genießt. Doch jemand, dessen Augen im Wissen geschult sind, der kann all das sehen. Kann es sehen. So, im nächsten Abschnitt des 15. Kapitels beschreibt jetzt Krishna die Herrlichkeiten der spirituellen Welt, um uns den Geschmack zu machen, dorthin zu gehen. Er sagt, Das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, kommt von mir. Oh nein, ich habe mich jetzt getäuscht. Das nehme ich jetzt zurück und sage, er beschreibt zunächst einmal, wie auch törichte Menschen ihn wahrnehmen können. Verstehen Sie die Logik? Loslösung war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, wenn man das nicht macht, wird man immer wieder auf der Suche nach der Erfüllung von materiellen Dingen geboren und sterben. Der nächste Punkt ist, aber selbst wenn du ein Ignoramus bist, das heißt nichts spirituelles Wissen verstehst, schau mal, hier bin ich in der Welt gegenwärtig. Und er geht von ganz, ganz entfernt los. Das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, kommt von mir. Auch das Licht des Mondes und das Licht des Feuers. Dann etwas für den Physiker. Ich gehe in jeden Planeten ein. Und durch meine Energie bleiben sie in ihren Bahnen. Und dann will Krishna ganz deutlich machen, dass wir ihn auch überall erkennen und sagt, ich bin das Verdauungsfeuer in den Körpern aller Lebewesen. Er wird total intim. Was würden Sie machen ohne Verdauung? Sie müssten aufhören zu essen. Wollen Sie das? Nein, nur das nicht. Alles andere, aber nur das nicht. Ohne Krishna kann selbst der Ignoramus, der Ignorant, nicht bestehen. Deswegen macht Krishna sehr klar. Also er wird total... Und dann geht er vom Magen ins Herzen in seiner Logik. Ich weile im Herzen eines jeden. Und von mir kommen Erinnerung, Wissen und auch Vergessen. Vedaischa savaya aham eva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham. Das Ziel aller Veden ist es, mich zu erkennen. Wahrlich, ich bin der Verfasser des Vedanta und ich bin der Kenner der Veden. Krishna hat jetzt über die Vedas gesprochen. Einen unglaublichen Komplex von Wissen. Aber in Arjuna ist jetzt die Frage da, was sind eigentlich die Vedas? Was besagen sie? Könntest du ganz kurz ausdrücken, was in den Vedas so steht? Und als nächstes wird Krishna jetzt die Trishloka Bhagavad Gita erklären. Das heißt, die Wissen in Form von drei Versen. Können Sie sich an etwas Ähnliches in der Bhagavad Gita erinnern?
Im 11. Kapitel, wenn ich
nicht recht. Im 10. ja. Im 10. Kapitel gab es 4 Verse, die als die Essenz der Gita betrachtet werden. Hier gibt es 3 Verse, die als die Essenz der gesamten Vedas betrachtet werden. Wer diese 3 Verse beherrscht, kennt alles. Allerdings muss ich gleich sagen, in diesen 3 Versen ist der ganze Baum des vedischen Wissens enthalten, wie in einem Samen ein gewaltiger Baum enthalten ist. Man muss noch mehr Informationen haben, um aus dem Samen den Baum zu sehen. Wussten Sie, dass in der Silbe Om alle Vedas enthalten sind? Alles ist drin, aber können Sie sie erkennen? Nein, wirklich nicht. Ich höre da nur sowas. Auf einer tieferen Ebene, wo du doch erklärt hast, der Data, bei einer tieferen Ebene würden wir aber, wenn wir das Om hören, Zugang zu allem Wissen haben.
Durch Eingebung.
Was?
Durch Eingebung.
Ja, das zum Beispiel. Das geht aber noch viel, viel tiefere Ebenen. Da möchte ich erinnern an das Diagramm, an die Lichtfolie, die ganz kurz erschienen ist und schnell wieder verschwunden ist in dem Seminar. Nicht? Weil du hast dann gesagt, da, wenn wir darüber jetzt sprechen, dann werde ich hier die nächste Woche mit Ihnen verbringen. Also ich möchte ganz kurz diese 3 Shlokas erzählen. 15, 16 bis 15, 18. Es gibt 2 Arten von Lebewesen, die unfehlbaren und die fehlbaren. Jedes Lebewesen in der materiellen Welt ist fehlbar. Nicht irren ist men, errare humanum est. Also jeder, der Latein gehabt hat, musste den Schlucker auswendig lernen. Und jedes Lebewesen in der materiellen Welt ist fehlbar. Und jedes Lebewesen in der spirituellen Welt wird unfehlbar genannt. Nicht fehlbar und unfehlbar beziehen sich also nicht auf 2 Menschentypen in dieser Welt, sondern alle Menschen sind fehlbar in dieser Welt, aber in der spirituellen Welt nicht. Der 2. von diesen 3 Shlokas. Über diesen beiden steht die größte Persönlichkeit, die höchste Seele, der unvergängliche Herr selbst, der in die 3 Welten eingegangen ist und sie erhält. Also, transzendental zu dem fehlbaren und dem unfehlbaren Lebewesen gibt es die höchste Persönlichkeit Gottes, die aber nicht nur in der Transzendenz im spirituellen Königreich Gottes existiert, sondern auch in die 3 Welten eingegangen ist und sie erhält. Und der letzte dieser Verse, den muss ich einfach in Sanskrit bringen. Yasmacharam natitoham aksharatapichattama atosmi lokevedecha pratita purushottamaha. Weil ich transzendental bin zu den Fehlbaren und Unfehlbaren und weil ich der Größte bin, bin ich sowohl in der Welt als auch in den Veden als die höchste Person berühmt. Nicht? Krishna hatte gesagt, das Ziel aller Veden ist es, mich zu erkennen. So, am Ende dann dieser 3 Shlokas heißt es, jemand, der diesen vertraulichen Teil des vedischen Wissens auch kennt, wird weise und seine Bemühungen werden zur Vollkommenheit gelangen. Es ist also gut, wenn Sie weise werden wollen und Ihre Bemühungen zur Vollkommenheit bringen möchten, diese 3 Texte sich unter Umständen zu merken. So, wir gehen schnell weiter zum 16. Kapitel, was ich sehr kurz behandeln möchte. Das 16. Kapitel schließt an das 15. Im 15. Kapitel wurde gesprochen, dass man die Loslösung üben soll und dass diese Loslösung ein zu den erheben würde bis man letztendlich sogar in das Königreich Gottes geht. Im 16. Kapitel wird nun der andere Weg gezeigt. Und dieses Kapitel ist das absolute, das ist so das Schreckkapitel in der Bhagavad Gita. Ich will mal in Sanskrit lesen, wie es heißt. Devasura Sampada Vibhaga Yoga. Der Yoga des Unterschieds zwischen der göttlichen und der dämonischen Natur. Zu Anfang des 16. Kapitels beschreibt Krishna ganz kurz die göttlichen Eigenschaften, Furchtlosigkeit, Läuterung des Daseins, Kultivierungsbürteln, Wissens und so weiter und so fort. Also, Sie können sich ruhig ins 16. Kapitel hereinwagen. Von 1 bis 3 werden die göttlichen Eigenschaften beschrieben. Und dann fängt Krishna an, die dämonischen Eigenschaften zu beschreiben. Und es ist interessant, wie Krishna seine Beschreibung anfängt. Er nennt eine Qualität als erstes, von der alle anderen kommen. Er sagt, Dambo Darpo Bimanas Cha Krodap und so weiter. Stolz, Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit, Zorn, Grobheit und Unwissenheit. Diese Eigenschaften gehören zu denen, die von dämonischer Natur sind. Arjuna kriegt unglaublich Schreck und sagt, aber ich soll hier einen Krieg führen, da werde ich grob werden, gröber geht's gar nicht mehr. Aber Krishna sieht das sofort, weil er kennt ja zwischen Arjunas Ressentiments, nicht? Und sagt, sorge dich nicht, o Sohn Pandus, denn du bist mit göttlichen Eigenschaften geboren worden. Nicht? Und dann geht er ins Detail. Krishna erzählt alles über die Dämonen. Er erzählt die Mentalität der Dämonen, erzählt die Aktivitäten der Dämonen und er erzählt auch, womit diese Dämonen zu rechnen haben. Er macht das sehr, sehr klar. Er sagt zum Beispiel, stellt er dem dämonischen Menschen ein Mikrofon ins Gehirn. Er sagt, wie der denkt. Hören Sie mal, der dämonische Mensch denkt, so viel Reichtum besitze ich. Und nach meinem Plan werde ich noch mehr erlangen. So viel gehört mir jetzt. Und es wird in Zukunft mehr und mehr werden. Dies ist mein Feind und ich habe ihn umgebracht. Und meine anderen Feinde werden ebenfalls meinen Zorn zu spüren kriegen. Ich bin der Herr über alles. Ich bin der Genießer. Ich bin vollkommen mächtig und glücklich. Ich bin der reichste Mann, umgeben von adeligen Verwandten. Es gibt niemanden, der so mächtig und glücklich ist wie ich. Selbstgefällig und immer unverschämt, von Reichtum und falscher Ehre verblendet, führen sie manchmal voller Stolz Opfer aus. Und so weiter und so fort. Und Krishna beschreibt das, also ich will das hier Ihnen ersparen, Sie würden das Grauen kriegen. Dann macht er aber einen ganz wichtigen Text, der für uns alle total wichtig ist. Er sagt, wovor wir uns hüten müssen, damit diese Eigenschaften nicht anfangen, uns selber zu beeinflussen. Es gibt drei Tore, sagt er, die zu dieser höllischen Mentalität führen. Drei Dinge. Wenn man nur an eine dieser Sachen kommt, ist man ganz schnell da. Ich habe mein weltlichen Vater einmal gefragt, der an wirklichen Abscheulichkeiten teilnahm zur Zeit des Nazi-Regimes. Ich hoffe, dass er nicht, also wenn jemand aus meinem Clan diese Tapes bestellt, bitte sagen, sie sind leider vergessen. Ich habe ihn gefragt, das ist ein Teil seiner Vergangenheit, den er wirklich von mir verbergen wollte, aber ich habe mich einfach total interessiert, wie er das gemacht hat. Also viele Menschen umgebracht zu Deutsch. Ich will das auch nicht jetzt im Einzelheiten beschreiben, weil es ein Familiengeheimnis bleiben muss. Er hat, weil er sehr kultiviert ist und sehr ein gütiger Mensch eigentlich, er hat gesagt, weißt du was, Sohnemann, die Grenze zwischen einem Menschen und einer Bestie ist so dünn. Das habe ich gelernt vom Krieg. Also das hat er, und ihm waren Tränen in den Augen, weil er das echt bereut, was er getan hat. Und wollen wir jetzt einmal hören, wo wir die Grenze durchgehen? Ich sage es jetzt mal in Sanskrit, Trividam, das heißt drei Tore. Es gibt drei Tore, die zu dieser Hölle führen. Lust. Diese eigensüchtige Befriedigung, ich gehe über Leichen, die Hauptsache ich krieg's, was ich will. Zorn. Durch Zorn wird verglichen mit einem Gift, was sich durch den ganzen Körper verbreitet und die Viveka, die Unterscheidung, lähmt. Nicht? Man weiß nicht mehr zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, zwischen richtig und nicht. Man sagt Worte, die man später sogar bereut. Nicht? Und Gier. Baladev Vidyabhushana sagt, wie diese drei Dinge zueinander in Beziehung stehen. Materielle Wünsche, wenn sie nicht erfüllt werden, werden zu Zorn. Ihr könnt sehen, wenn ein Mensch zornig ist, dann hat er irgendwo Wünsche nicht erfüllt in seinem Leben. Wenn aber jetzt die Gelüste erfüllt werden, sagen wir mal, er setzt sich erfolgreich durch, dann werden die zu Gier, dieser unersättlichen Gier. Nicht? Also alles fängt wieder dort an, wo sich die materielle Welt entwickelt. Der Karma. Der Karma nicht mit R, sondern mit ohne R. Karma. Nicht,
Darf ich das sagen? Dasselbe Wort wie lieben, amare, unser Amor, nur dass das C oder das K weggefallen ist, sagen die Etymologen. Ja? Also das Wort sind, ja. Karma ist dasselbe Wort, der ursprüngliche, oder die Wurzel, die amare, Amor, unser lateinisches, ja, Wort für die Liebe.
Ja.
Nur dass eben das, ja, K von dem Karma
in der
Sprachentwicklung weggefallen ist.
Sehr gut, danke, herzlichen Dank. Das ist ja sehr interessant.
Gott Amor.
Ja, wenn wir wir in der Welt gebrauchen das gleiche Wort, wir sagen Liebe zu Menschen und Liebe zu Gott. In Sanskrit würde man niemals das gleiche Wort für diese Gefühle gebrauchen, die man in dem einen Fall jetzt auf Menschen, in dem anderen Fall auf Gott. Liebe in der Welt heißt immer Karma, also da hat man ein materielles, da hat man ein Interesse. Und Liebe zu Gott heißt immer Prema. Das wird richtig unterschieden. Das ist in den Schriften wird gesagt, Gold und Eisen sind beides Metalle, aber sie sind doch total verschieden voneinander. Ja, Karma ist diese weltliche Gelüste, die wir als Liebe falsch identifizieren, und Prema ist eben diese reine Liebe, diese reine Kraft zu Gott.
Die Christen machen die gleiche Unterscheidung. Die haben Amor und Caritas. Und das ist die Übersetzung vom griechischen Eros, die Erotik, die dann also in Agape umgewandelt wird. Also in die christliche Agape, ja. Die Liebe, die von oben kommt.
Toll.
Die mit Gott zusammenhängt.
Ja.
Und da ist aus dem gleichen Grund die gleiche Unterscheidung gemacht worden.
Ja.
Ja. Ich habe eine ganz kleine Verständnisfrage.
Ja.
Und zwar gibt es nicht auch in der materiellen Welt manchmal, in der materiellen Liebe manchmal Selbstlosigkeit? Ich meine, gibt zum Beispiel so Frauen, würden für ihren Mann, würden die durch die Hölle gehen? Ja?
Bloß nicht. Es gibt solche Sachen schon, die du erwähnst, oder das Beispiel, was Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, sagte, das, was der Liebe am nächsten kommt, der Liebe zu Gott in dieser Welt, ist die Liebe, die eine Mutter ihrem Kind gegenüber empfindet. Das ist ja unglaublich, das, die trägt das Kind und das Kind... hat der Mutter auf das Hemd gemacht. Nicht? Und trotzdem auch mal ein kleines. Und bei der Geburt, ich habe eine Schülerin, die für ihre Geburt 24 Stunden gebraucht hat, in denen sie immer wieder ohnmächtig wurde. Das war also ganz schwer für sie. Und sie sagte, das Einzige, was mich am Leben gehalten hat, war der Wunsch, mein Kind lebendig in die Welt zu bringen. Was für eine Liebe. Ihr war das nicht, sie würde am liebsten gestorben sein, weil es also anscheinend sehr intensiv ist. Ich hörte einmal, dass der männliche Organismus diesen Schmerz gar nicht ertragen kann, einer Geburt. Nicht? Das ist, dass die Frau besonders, also sehr, sehr, sehr selbstlos ist. Deswegen nimmt die Frau oder die Mutter auch eine sehr wichtige Rolle, sagen wir mal, sie wird sehr respektiert in der vedischen Gesellschaft. Weil, stellt euch das mal vor, so etwas zu sterben, um einem anderen das Leben zu gewähren. Nicht? Es passiert, also es ist unglaublich, wenn man sich das betrachtet. Deswegen müssen wir die Mutter immer sehr respektieren. Das ist ganz wichtig. Ein Mensch, der seine Mutter nicht respektiert, ist nicht ein Mensch. Der hat kein bisschen Dankbarkeit. Nicht? So, das ist also, das ist, was dem am nächsten kommt. Aber trotzdem ist die Liebe zu Gott etwas anderes.
Ja, aber wie unterscheidet sich das
hier? Ja, da müsste man, da könnte ich jetzt ordentlich. Liebe zu Gott ist einfach etwas anderes. Das kann man auch nicht erklären. Einmal wurde ein. Weiser gefragt, kannst du mir Liebe zu Gott, Liebe zwischen Radha und Krishna erklären? Und der sagte, es ist nicht möglich. Und das war eigentlich Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister sagte das. Und dann drängten wir doch immer weiter, wie du jetzt auch, und es ist ja auch natürlich, man will das wissen. Und dann sagte, Prabhupada erzählte dann eine Geschichte. Wisst ihr, es war einmal ein Mann, der ging zu seinem Freund und sagte, ich möchte wissen, wie eine Jackfruit schmeckt. Jackfruit ist die Frucht des Affenbrotbaumes. Man macht erstklassige Gemüse davon, nicht? So, der Freund sagte, also wie soll ich dir das erklären, wie die Frucht schmeckt? Vom Affenbrotbaum. Du musst sie einfach essen. Es geht nicht anders. Ach, kannst du mir nicht irgendwie die Richtung angeben, wie das schmeckt? Fragte der Freund. Und schließlich sagte der Mann, dem irgendwie eine Antwort geben musste, also ja, es schmeckt so wie Zuckerrohrsaft, den man durch den Bart eines Muslims gesiebt hat. So, wie schmeckt Zuckerrohrsaft, den man durch den Bart eines Muslims gesiebt hat? Das, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hast du eine Idee, Christoph, wie das schmecken könnte? Nicht, ne? Ess lieber die Frucht des Affenbrotbaums, dann hast du es. So, Liebe zu Gott müssen wir erfahren.
Ich würde vielleicht eine Frage an Sie stellen, dann kann sie sich prüfen, ob das wirklich selbstlose Liebe ist.
Ja.
Würdest du für einen unbekannten Menschen in den Tod gehen, wenn du wüsstest, du kannst ihn erlösen?
Sehr gute Frage. Ich will das wiederholen für die Mikrofone. Fragen können auch im Raum hallen. Würdest du für einen unbekannten Menschen in den Tod gehen, wenn du wüsstest, du könntest ihn erlösen? Das ist eine, es gibt viele Fragen, die man so stellen kann. Es geht, und man findet immer noch heraus, also richtig so, die Eigenschaft von der Liebe, die Gott für uns empfängt, das ist ja Wir mögen unsere Liebe aufgegeben haben und angehaftet sein, also unsere Liebe macht uns aus den Händen gefallen sein, platsch, und sich plötzlich in Kontakt mit dem Boden in Lust umgewandelt haben und so weiter und so fort. Aber bei Gott ist das nie so. Krishna liebt uns immer und wünscht sich mehr, als wir es uns wünschen, dass wir in die spirituelle Welt zurückzukommen. Das ist Liebe von ihm. Also es ist Liebe zu Gott, die Liebe Gottes, das ist alles ein Bereich. Dieser große Ozean der Liebe ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. So, wir nähern uns dem Ende der Bhagavad Gita. Eigentlich ist mit dem 17. Kapitel das Ende der Unterweisung gegeben. Das 18. ist nur noch mal eine Zusammenfassung der bereits besprochenen Themen. Ja, das 17. Kapitel beschäftigt sich mit Religionen, Weltreligionen, religiösen Anwandlungen und so weiter. Ich möchte den Sanskrit-Ausdruck geben. Shraddha heißt so viel wie Glaube und Vertrauen. Shra heißt auch Herz und Da heißt Geben. Shraddha Traya Vibhaga Yoga. Der Yoga des Unterschieds zwischen den drei Arten des Glaubens. Nochmal. Der Yoga des Unterschieds zwischen den drei Arten des Glaubens. Warum dieses Kapitel? Nun, im 14. Kapitel, zu dem Lalita auch einen Workshop gemacht hatte und einen Schauspieler aus einer anderen Dimension einlud, im 14. Kapitel erklärte Krishna, dass die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur durch Bhakti überwunden werden können. Das 15. Kapitel schließt damit, dass Krishna der transzendentale Gott ist, jenseits der drei Erscheinungsweisen der materiellen Welt. Im 16. Kapitel sagt Krishna, nachdem er die Dämonen beschrieben hat, dass jemand, der spirituelle Fortschritte machen will, die heiligen Schriften befolgen muss. Und das muss ich eigentlich noch sagen, das ist so, so wichtig. Sofort. Ja. Krishna hatte gesagt, dass eines der dämonischen Qualitäten darin sei, dass die nichts von den heiligen Schriften halten. Ich weiß, dass der ein rumänischer Staatspräsident Ceaușescu. Ja, oh, das hast du nicht ohne Schmerz in der Seele gesagt, diesen Namen, nicht? Der war so gegen die Religion, dass er die Bibeln aus den Kirchen rausgenommen hat und die Seiten den Leuten als Klosettpapier gegeben hat. Das stimmt, das ist keine Übertreibung. Stellt euch das mal vor. Klosettpapier, wisst ihr, was das ist? Also, es ist, also, da hört alles auf. Nicht? Das ist ein Dämon. Muss man einfach sagen. So, diejenigen nun, die keine Dämonen sind, das sind welche, die die Schriften befolgen. Hier heißt es, in den ausklingenden Versen der Bhagavad Gita, des 16. Kapitels, wer die Anweisungen der Schriften missachtet und nach seinen eigenen Launen handelt, erreicht weder Vollkommenheit noch Glück noch das höchste Ziel. Man sollte daher, das ist der letzte Text, anhand der Unterweisung der Schriften lernen, was Pflicht ist und was nicht Pflicht ist. Wenn man diese Regeln und Vorschriften kennt, sollte man so handeln, dass man allmählich erhoben wird. Also Krishna sagt den Menschen, die den spirituellen Pfad wählen wollen, die brauchen Schriften. Sehr oft in dem New Age Spiritualität findet man Leute, die sagen, wozu Schriften? Das ist nur Papier, das ist nur Druckerschwärze auf. Wir müssen das von innen so, das muss, ist alles drin. Das stimmt, dass es alles drin ist. Gott ist drin im Herzen. Schriften jedoch helfen uns, unser Handeln so zu auszurichten, dass wir Dinge, die, wie soll ich mich ausdrücken, die schädlich sind für unseren spirituellen Weg, erkennen und die Sachen, die uns helfen können, verstehen, sodass wir sie mit Gewinn anwenden können für unseren spirituellen Fortschritt. Die spirituellen Schriften wollen uns zur Erkenntnis führen. Wir haben im 10. Kapitel gehört, dass der Gottgeweihte alles Wissen im Herzen trägt, denn Gott ist im Herzen, der ihn auch erleuchtet von innen heraus. Das sind nicht zwei Widersprüche, Schriften zu den Schriften zu lesen und Intuition und Erleuchtung, das kann sich assistieren. Außerdem kann man merken, wenn man etwas vielleicht für eine Intuition und Erleuchtung hält, vielleicht ist es ja nicht so erleuchtet. Kennt ihr das manchmal, dass da so Eingebungen sind im Geiste, die sich später herausstellen als etwas total Mentales? War nicht sehr göttlich. Die berühmten Schwarmgeister nennt man sie sogar, ja. Also, Herr Pakelli, ich werde Sie irgendwann mal einladen, mich zu all meinen Vorträgen zu beraten, denn dann bin ich unschlafbar. So, jetzt. Sorry, ich komme hier so rein, ich muss mal meine Hände hier festhalten. Möchte Arjuna natürlich wissen, was mit denen ist, die mit Vertrauen einem anderen Vorgang folgen, als der, der in den Shastras angegeben ist. Sind sie in Tugend, sind sie in Leidenschaft oder sind sie in Unwissenheit? Ich möchte noch einmal sagen, das 17. Kapitel ist manchmal missverstanden worden. Es geht hier nicht darum, dass Krishna andere Religionen abkanzelt. Er spricht auch davon, dass Menschen in den Erscheinungsweisen verschiedene Shastras haben, verschiedene Schriften, damit sie erhoben werden. Es gibt zum Beispiel in manchen Schriften Anweisungen fürs Fleischessen. Sehr interessant. Es wird da gesagt, ja, wenn du unbedingt musst, kannst du eine Ziege nehmen, sie in einer dunklen Nacht, also wo kein Mond ist, wie nennt man das? Neumond? Neumond, nicht? Eine Neumondnacht nehmen. Du kannst dann einige Mantren sprechen in ihr Ohr. Du solltest ihnen ein Mantra sagen. Ich habe ihn jetzt nicht in Sanskrit, weil ich ihn einfach nie sagen werde. Was? Mangsaha, nur ein Wort. Heute töte ich dich, morgen kannst du mich töten. Und dann hau zu. Nicht? Das sind Unterweisungen in der für Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Nachdem die ein paar hundertmal Mangsa gesagt haben, denken sie, ich will doch nicht getötet werden. Und kommen auf den Trichter.